Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
KTM, die Signa-Gruppe oder zuletzt das österreichische Traditionsunternehmen Palmers. Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung sind derzeit in aller Munde. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie so ein Verfahren abläuft, welche Vor- und welche Nachteile es bei der Eigenverwaltung gibt und was aus Gläubiger- und Lieferantensicht beachtet werden muss, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch. Ich habe nämlich zwei absolute Experten in diesem Themenkreis von Haslinger Nagele Rechtsanwälte bei mir zu Gast. Und zwar Thomas Kurz, Partner im Bereich Insolvenzrecht und Michael Heiböck, Rechtsanwalt in eben jenem Bereich. Herzlich willkommen also zu einer neuen Folge unseres Mach es Podcasts. Und auch herzlich willkommen an euch beide. Vielen Dank für euren Besuch.
Gerne.
Danke für die Einladung.
Ich stelle mir das so vor, wenn ihr ein Unternehmen begleitet, dann scannt ihr das so richtig durch, auf Herz und Nieren. Das Gleiche werden wir jetzt mit euch machen, mit einem kurzen Bodyscan.
Die Anatomie eines Machers.
Ich starte mit dem Thomas. Das geht mir gerade durch den Kopf.
Ich wünsche mir Maßnahmen der Politik, die Österreichs Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger machen.
Gehör findet bei mir immer
jeder, der mir offen die Wahrheit sagt, auch wenn sie nicht erfreulich ist.
Diesem Menschen würde ich gerne mal die Hand schütteln.
Ursula von der Leyen, und ich würde gern mit ihr meine Vision von Europa diskutieren.
Was wäre diese Vision?
Die Vision wäre auch, Europa wieder wettbewerbsfähiger zu machen, Bürokratismen abzubauen und vor allem Maßnahmen zu setzen, damit wir wieder mit dem Rest der Welt mithalten können.
Einen flauen Magen bereitet mir
das Überhandnehmen von Wissenschaftsfeindlichkeit und von Verschwörungstheorien.
Dankeschön, ich mache mit dem Michael weiter. Ich bin eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
Grundsätzlich würde ich sagen, eher ein Kopfmensch. Also wenn Entscheidungen anstehen, überlege ich es mir doch gerne relativ gut, vor allem wenn es inhaltlich auch um was geht. Wobei ich auch sagen muss, gerade wir Insolvenzverwalter sind oft mit Dingen konfrontiert, wo man grundsätzlich misstrauisch sein muss, auch wenn einem die Dinge alle schön sauber präsentiert werden. Und wenn mir ein gewisses Bauchgefühl sagt, dass irgendwo da etwas nicht ganz stimmen kann, verlasse ich mich gerne drauf und meistens auch zu Recht. Also insofern lege ich doch auch Wert auf die Intuition.
Über dieses Thema könnte ich ewig reden.
Kommt jetzt darauf an, ob privat oder beruflich. Privat spricht man natürlich gern über die Hobbys. Ich bin begeisterter Mountainbiker. Da könnte ich mich mit Gleichgesinnten ewig drüber unterhalten. Beruflich tauscht man sich natürlich mit den Berufskollegen, gerade im Insolvenzbereich, gerne aus. Es ist ja das nicht so ein strenges Verfahren wie jetzt ein Zivilprozess, sondern da sind viele Dinge, wo es verschiedenste Herangehensweisen gibt. Und gerade bei uns jungen Insolvenzverwaltern ist der rege Austausch unter den Kollegen immer gern gesehen und man lernt viel von Kollegen und umgekehrt genauso.
Mein Herz schlägt im Moment besonders für
natürlich nur meine Lebensgefährtin.
Da wird sie sich jetzt freuen.
Das hoffe ich.
Dorthin sollen mich meine Beine in Zukunft tragen.
Ich sage mal, in 5 Wochen vielleicht über die erste Staffelteilstrecke des Linz-Marathons. Langfristig betrachtet, ich bin jetzt seit gut 4 Jahren Rechtsanwalt und hoffe, dass mich meine Beine auf diesem Karriereweg noch weit tragen. Hoffentlich als Anwalt, hoffentlich in dieser Kanzlei.
Alles Gute dafür.
Dankeschön.
Ich habe es eingangs erwähnt, es gibt einige sehr prominente Beispiele gerade in Österreich für Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Warum, denkt ihr, entscheiden sich denn immer mehr Unternehmen dafür?
Ja, es ist wohl zuerst einmal die Angst vor einem Kontrollverlust, der menschlich begreiflich ist. Und drum eben die Entscheidung, das ohne einen Verwalter oder ohne einen Masseverwalter zu machen, der einem da ständig reinspricht. Das Zweite ist, in Österreich gibt es nach wie vor keine Kultur des Scheiterns. Der Spruch, den wir in Amerika haben, I was lucky, I went bankrupt, der gilt bei uns nicht. Und ich glaube, dass doch für viele Unternehmen die Entscheidung zum Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eben die ist, dass man sagt, okay, dann wird der Rufverlust geringer sein. Das nächste ist etwas rechtlich Handfestes, öffentliche Aufträge. Also wenn man weiter bei öffentlichen Auftragsvergaben mit dabei sein will, ist es oft so, dass in den Bedingungen, in den Auftragsbedingungen eben vorgesehen ist, dass hier kein Konkursverfahren oder Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet worden ist. Deshalb eben auch hier ein Grund, das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung zu wählen. Dann teilweise sind es auch berufsrechtliche Vorschriften, die dazu führen, dass man seine Berufsbefugnis verliert, wenn man eben hier ein sonstiges Insolvenzverfahren, ein Konkursverfahren insbesondere hat. Und ein ganz wesentliches Argument, dass die Insolvenzquote, also die Konkursquote im Verwertungsfall höher ist als 20%, ja, dann muss man mit den 30% eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung kommen unter Umständen, dann hat man die Vorteile der Eigenverwaltung und bietet eine Quote an, die man eben aufgrund der Angemessenheit anbieten müsste.
Warum ist denn diese Kultur des Scheiterns bei uns nicht so verankert?
Das hat sicherlich auch historische Gründe, weil unser Konkursrecht, und ursprünglich war es ja eine reine Konkursordnung, eigentlich immer sehr gläubiger schutzfreundlich war und die Interessen des Schuldners eher hintangestellt wurden. Wenn man sich es jetzt aber anschaut, also ab Anfang des 20. Jahrhunderts war die Tendenz des Gesetzgebers, dass man gesagt hat, wir wollen eine Sanierungsfreundlichkeit, wir wollen den Unternehmer bei der Sanierung fördern. Alle diese Versuche, auch durch Schaffung einer Ausgleichsordnung, sind aber bis jetzt eher gescheitert. Und erst, wie Sie völlig richtig am Anfang gesagt haben, die Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung sind ganz, ganz ein geringer Prozentsatz, also wir sind im einstelligen Prozentbereich. Allerdings sind es eben gerade prominente Fälle, die zuletzt, wie du völlig richtig gesagt hast, immer mehr in der Praxis auftreten.
Es würde mich interessieren, was sind denn jetzt die ersten Schritte, wenn ich Unternehmer, wenn ich Unternehmerin bin und ein solches Sanierungsverfahren starten möchte?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, möglich ist das sowieso nur, wenn die Vorbereitung zeitnahe passiert. Also wenn das dann schon irgendwo die Krise sich schon wirklich manifestiert hat, dann ist eine Sanierung generell eher unwahrscheinlich. Aber man muss natürlich gerade das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung sehr genau und detailliert vorbereiten, also ohne, ich sage mal, anwaltliche und auch steuerrechtliche Unterstützung wird es fast nicht möglich sein. Gerade der Sanierungsplanantrag, der ja schon mit dem Insolvenzantrag einzubringen ist, hat gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Letztlich, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es vielleicht noch die Chance, vom Insolvenzgericht zu verbessern. Aber wenn das scheitert, dann wird ganz sicher entweder gleich als Konkurs oder zumindest als Sanierungsverfahren dann ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Voraussetzungen für das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung sagt uns in Wahrheit die Insolvenzordnung. Wir müssen, wie der Kollege eh schon gesagt hat, zumindest eine 30-prozentige Sanierungsplanquote anbieten. Im Unterschied zum Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, wo sie eben nur 20% sind. dann muss bereits mit dem Insolvenzantrag ein genaues Vermögensverzeichnis vorgelegt werden. Das sollte an und für sich eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, auch beim Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Aber da steht es in der Insolvenzordnung tatsächlich nochmal dezidiert drinnen, ein genaues Vermögensverzeichnis. Dann muss ich den sogenannten Status vorlegen. Das ist eine Übersicht über die Aktiva und Passiva mit entsprechenden Bewertungsansätzen, sodass man eben, wie gesagt, einerseits das vorhandene Vermögen und andererseits die offenen Verbindlichkeiten gut gegenüberstellen kann. Der Kern in Wahrheit und der letzten Endes wahrscheinlich auch über Erfolg oder Scheitern entscheidet, ist ein wirklich tagfertiges Rechnungswesen, ein Finanzplan, der zumindest über die ersten 90 Tage dieses Verfahrens detailliert ausgeplant sein muss, aus dem hervorgehen muss, dass die Fortführung in diesem Zeitraum positiv verlaufen wird, und er muss auch entsprechend nachvollziehbar sein. Der Finanzplan, der ist dann auch während laufendem Verfahren ständig zu aktualisieren mit den sogenannten Soll-Ist-Vergleichen. Also tatsächlich wirklich durch das ganze Verfahren tagfertig zu halten, einfach damit man dann auch, wenn irgendwas gerade nicht planmäßig verläuft und dafür jetzt keine, wie soll man sagen, kein Polster übrig ist, dass man schnellstmöglich gegensteuern kann, weil sonst natürlich das relativ schnell möglicherweise scheitern würde. Dann gibt es noch ein paar so Formalvoraussetzungen, Vorlage der letzten drei Jahresabschlüsse. Man muss auch gewisse Angaben machen. Einerseits natürlich, wie soll denn der Sanierungsplan überhaupt finanziert werden? Braucht es dazu irgendwelche Restrukturierungen, irgendwelche Neufinanzierungen? Ich muss mich äußern zur Belegschaft, zu den Belegschaftsorganen. Und ja, also wie gesagt, auch in erster Linie, wie werden die Mittel aufgebracht, um diesen Sanierungsplan zu finanzieren? Wenn diese ganzen Voraussetzungen erfüllt sind, dann habe ich grundsätzlich Anspruch, dass das Gericht mir ein Verfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Es sei denn, es liegen irgendwelche Begründungen oder irgendwelche Gründe vor, das Verfahren oder die Eigenverwaltung zu entziehen.
Das klingt nach sehr vielen Erfordernissen, die es zu beachten gilt. Wie beratet ihr denn eure Kunden bei Haslinger Nagele Rechtsanwälte konkret zu diesem Thema? Was sind da die häufigsten Anfragen, die in diesem Zusammenhang an euch herangetragen werden?
Naja, wenn man sich entscheidet für eine Sanierung, also nicht für einen Konkurs mit Liquidation und Unternehmensbeendigung, dann gibt es eben diese zwei Kategorien des Sanierungsverfahrens, das mit und das ohne Eigenverwaltung. Und da darf ich vielleicht eines noch sagen, das hat der Michael Heiberg völlig richtig gesagt. Das Spannende bei dem Ganzen ist die Finanzplanung. Alle haben Angst, man macht vielleicht einen Verlust in diesen drei Monaten. Nein, das ist nicht die Gefahr. Die praktische Gefahr ist, dass das Geld ausgeht. Wenn ich ein Sanierungsverfahren eröffne, dann muss man damit rechnen, dass die Lieferanten alle sagen, im Moment einmal, da gibt es ein Verfahren. Ich liefere nur mehr gegen Vorauskasse. Das heißt, dass ich im Prinzip alles das vorfinanzieren muss. Ich muss die Dienstnehmer rechtzeitig zahlen und so weiter. Und wir haben ja in den Medien auch bei KTM gehört, was das für ein Hin und Her war. Wann kriegen die jetzt in der laufenden Insolvenz welches Geld? Ich möchte mich da jetzt nicht verbreitern, aber das wichtige Stichwort ist für jegliche Art des Sanierungsverfahrens die Liquidität oder noch auf Deutsch, das Geld darf nicht ausgehen. Also das muss man schon so durchplanen und beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eben besonders präzise, weil sonst schnell die Eigenverwaltung entzogen wird oder noch schlimmer, man in ein Konkursverfahren wechselt. Wie beraten wir? Naja, im Endeffekt wird man schon eines klarstellen, und das möchte ich jetzt, da möchte ich jetzt die Katze schon ein bisschen aus dem Sack lassen. Der große praktische Unterschied, nämlich Kontrollverlust habe ich am Anfang genannt, das ist einer der Gründe, der besteht gar nicht. Wieso? Das Tagesgeschäft darf im Prinzip beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vom Unternehmer weiter gemacht werden. Der gewöhnliche Geschäftsbetrieb heißt es im Gesetz. Naja, beim Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung darf man auch eines nicht vergessen, der Verwalter ist kein Branchenspezialist. wir sind Anwälte oder Wirtschaftstreuhänder, die teilweise auch bestellt werden. Das heißt, man muss sich da eh reinfinden. Das heißt, man wird auch beim Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung das Tagesgeschäft beim schuldnerischen Geschäftsführer lassen und im gegebenen Fall sagen, Moment einmal, welche Aufträge werden wir in Zukunft übernehmen? Also ein Korsett definieren. Und das Korsett brauche ich aber drüben auch. Details wird der Michi Heiböck dann da noch schildern. Aber ich wollte nur sagen, der Kontrollverlust ist es nicht. Die Gründe eben sind Aufträge, die ich nicht mehr weiterentwickeln kann, eine Liquidationsquote, also wenn ich das Unternehmen runterfahre, die höher ist als 20%, und natürlich auch die Berufsbefugnisse. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, es ist die Quote einfach beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung um 50% höher. Also ich muss 30% hinlegen. Das kann ich im Prinzip in ähnlicher Form beim Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung auch billiger haben. Und das glaube ich, weil die Frage war Beratungsansatz. Das muss man klären. Gibt es wirklich einen Grund, das zu wählen?
Du bist jetzt schon auf Vor- und Nachteile auch ein bisschen eingegangen. Der Verfahren, könnt ihr das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Was sind denn jetzt wirklich die absoluten Vorteile und die absoluten Nachteile bei einem Sanierungsverfahren mit und bei einem ohne Eigenverwaltung?
Beginne ich vielleicht, weil ich da schon begonnen habe. Ja, die Vorteile sind schon, das möchte ich schon sagen, die Kommunikation. Das Wichtige bei einer Krise ist die Krisenkommunikation. Und große Unternehmen nehmen sich da oft auch einen Kommunikator, also eine professionelle Agentur, die das auch durchbrieft. Da darf kein Geschäftsführer, auch wenn das jetzt improvisiert wirkt, da weiß jeder Vorstand, was er zu sagen hat. Und hier kann man bei entsprechender Kommunikation schon sagen, ja bitte, das ist völlig in Kontrolle des Vorstandes. Hier machen wir einfach ein Sanierungsverfahren, das Unternehmen geht weiter, wir haben die Kontrolle. Also man kann das schon positiv kommunizieren. Die praktische Wirklichkeit dahinter ist, wie ich zuerst geschildert habe, nicht viel anders. Aber der große Vorteil ist natürlich noch einmal der, und das darf man nicht unterschätzen, ich möchte es noch einmal betonen. Größere Unternehmen haben sehr oft öffentliche Auftraggeber. Und wenn ich diese ganzen Großaufträge, stellen Sie nur vor, im Baubereich, ja, größere Bauvorhaben, stellen Sie nur vor, eine Baufirma geht in Insolvenz und dann heißt es, ja Moment, das nächste Teilstück der Autobahn könnt ihr nimmer, da könnt ihr euch am Vergabeverfahren nicht beteiligen, da fliegt sie raus, weil ihr kein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung habt. Und diese Gründe, wenn ich hier sehr viel öffentliche Auftraggeber habe, kann einer sein, dass ich sage, okay, ich schluck die Krot und ich zahle meinen Gläubigern 30%, weil ich eben den Fortbestand des Unternehmens nur so sichere. Genauso, und ich erwähne es noch einmal, sind Befugnisse, die ich verliere. Das sind vor allem Anwälte, Freiberufler, Ziviltechniker, Apotheker unter Umständen, und das können auch Pharmaunternehmen sein. Also okay, wir verlieren Befugnisse. Und auch hier kann es ein Grund sein, dass man sagt, okay, ich schluck die Pille, die bittere, und biete meinen Gläubigern aus dem Grund dieses Verfahren an. Eines darf ich noch sagen, das ist in der Vorbereitung noch ganz wichtig. Man hat für das Ding nur 90 Tage Zeit. Und deshalb, wie heißt es auf Neudeutsch, time is of the essence. Das muss sehr gut vorbereitet werden. Das hat der Michi Heiberg, glaube ich, schon sehr geschildert, sehr intensiv geschildert. Aber es ist auch so, es muss in den 90 Tagen angenommen werden. Das heißt, es müssen sich die Hälfte der Gläubiger, das ist einerseits die Kopfmehrheit, wenn ich 100 Gläubiger habe, müssen 51 zustimmen. Und ich muss auch die Kapitalmehrheit, also das gesamte Gläubigervolumen, muss mehr als 50% Ja sein. Das muss ich in der kurzen Zeit, muss ich alle überzeugen. Deshalb, da rekurriere ich noch einmal auf den Michi Heiberg, müssen die Unterlagen so gut vorbereitet sein, damit die Gläubigerschützer das kommunizieren können und sagen, das ist glaubhaft alles. Also da ist im Vorfeld ein großer Vorbereitungsaufwand.
Das heißt, es ist eigentlich auch ein Wettlauf mit der Zeit.
Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, ja.
Genau. Also man muss ja auch mitbedenken, die Eigenverwaltung kann ja zu jeder Zeit entzogen werden, wenn Gründe dafür vorliegen. Jetzt ist das im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vorgesehen, dass spätestens 3 Wochen nach der Verfahrensöffnung schon die erste Berichtstagssatzung stattfindet. Ich habe schon angesprochen am Anfang, man braucht ja diesen Finanzplan. Der ist in der Zwischenzeit vom Sanierungsverwalter zu überprüfen, insbesondere auf Erfüllbarkeit, insbesondere auf Nachvollziehbarkeit. Und innerhalb dieser 3 Wochen ist schon eine, ja, muss man schon wirklich auf die Tube drücken, einfach um das alles belegen zu können, weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass einem da die Eigenverwaltung entzogen wird. Dann kommt dazu, man hat in der Insolvenz, insbesondere im Sanierungsverfahren, ist es wichtig, auch begünstigte Kündigungsmöglichkeiten. Diese wiederum sind auch gerade zu Beginn des Verfahrens relevant. Also normalerweise heißt es dann in sozusagen, dass man innerhalb eines Monats ab der Berichtstagssatzung dann diese Kündigungen ausspricht. Im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gibt es diese Monatsfrist sogar schon ab der Verfahrenseröffnung. Da muss man sofort entscheiden und die entsprechenden vielleicht sogar Teilbetriebsschließungen und so weiter vornehmen, wenn da Restrukturierungen im Dienstnehmerbereich erforderlich sind. Und da ist es schon wirklich einerseits natürlich eine exzellente Vorbereitung wahnsinnig wichtig, damit diese Dinge dann nicht aus dem Ruder laufen oder dass irgendwelche Entscheidungen, wirklich unternehmensrelevante Entscheidungen getroffen werden müssen, die einfach nicht vorbereitet sind.
Ihr habt das Thema Kommunikation schon angesprochen, Kommunikation nach außen. Wie schaut es denn mit der Kommunikation nach innen aus? Also wie ist es denn für die Belegschaft? Wie kommuniziert man das intern, wie kommuniziert man das extern, wenn man in solch einem Verfahren gerade steckt?
Ja, absolut wichtige Sache, die interne Kommunikation zu den Dienstnehmern. Meistens ist es ja so, dass die Belegschaft, ich sage mal, frühestens ein paar Tage vor der Verfahrenseröffnung davon erfährt, dass hier ein Insolvenzverfahren eröffnet werden soll. Es herrscht natürlich dann sofort extreme Unsicherheit. Die meisten Dienstnehmer wissen ja nicht Bescheid oder haben da zu wenig Kenntnis, was diese ganzen Ausfallsersätze durch den Insolvenzentgeltfonds und so weiter betrifft. Da besteht wirklich dann die Angst, man würde jetzt in die Arbeit gehen und quasi umsonst arbeiten, wenn man nichts mehr erhält. Da ist es ganz wesentlich, schnellstmöglich Betriebsversammlungen abzuhalten, um die Dienstnehmer einfach zu motivieren, hier im Unternehmen zu bleiben. Denn ich sage mal, die best vorbereitete Sanierung kann ganz schnell scheitern, wenn die Dienstnehmer einfach dann schnell kündigen oder irgendwie, sei es berechtigt oder unberechtigt, Austritte erklären oder plötzlich alle auf Dauerkrankenstand sind. Das muss man unbedingt vermeiden, weil sonst scheitert die Sanierung einfach. Da ist es meines Erachtens auch ganz wichtig, wirklich eng mit der Arbeiterkammer zusammenzuarbeiten, die bei solchen Betriebsversammlungen immer anwesend sein sollten, weil die eben den Dienstnehmern dann auch sozusagen, die vertreten ja die Dienstnehmer dann im Verfahren, sowohl gegenüber der Insolvenzmasse als auch gegenüber dem Insolvenzentgeltfonds, sofern da irgendwelche Ausfälle von dem zu ersetzen sind. Und das schafft schon viel Vertrauen sozusagen und sichert damit in Wahrheit auch ab, dass das Unternehmen faktisch so fortgeführt werden kann, wie es prognostiziert oder kalkuliert wurde. Die Kommunikation nach außen wiederum, ja, das ist von Fall zu Fall eigentlich unterschiedlich. Grundsätzlich muss man sagen, gerade bei diesen prominenten Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, die wir da zuletzt hatten, wird schon erforderlich sein, dass man hier eine aktive Medienkommunikation angeht, weil berichtet wird sowieso drüber. Es ist nur die Frage, steuere ich das selbst irgendwie, indem ich mich dazu äußere? Ansonsten nimmt halt die Gerüchteküche überhand und das wird in den wenigsten Fällen zielführend sein.
Vielleicht eines noch, ganz, ganz wesentlich. Ich muss gerade, wenn ich Personalmaßnahmen plane in so einem Verfahren, das im Vorhinein schon vor Verfahrenseröffnung durchgestylt haben. Da wird es wesentlich sein, auch hier im Vorfeld schon mit dem Insolvenzschutzverband der Arbeitnehmerinnen bei der Arbeiterkammer Kontakt aufzunehmen und vor allem das Frühwarnsystem rechtzeitig einzuleiten. Das muss ich nämlich bei diesem Verfahren vor Verfahrenseröffnung schon machen. Ich habe eine 30-tägige Frist nach diesem Frühwarnsystem und das geht sie einfach sonst zeitlich nicht aus. Das heißt, man wird einen Teil der Belegschaft, interne Kommunikation, wie von Michael Heiböck, glaube ich, sehr präzise dargestellt, man wird einen Teil der Belegschaft da vorher schon informieren müssen. Man wird im Vorfeld auch informieren müssen, die Shareholder, also die Gesellschafter, die Aktionäre gegebenenfalls bei einer Aktiengesellschaft und auch die Banken. Ansonsten ist es aber klug, das eher stillzuhalten, den Markt nicht zu verunsichern und vor allem auch die Belegschaft. Also ich würde eher mit den Teilen sprechen, die betroffen sind. Den anderen wird kommuniziert, Moment der Sanierung, es geht alles gut weiter. Wir haben wirtschaftliche Probleme, aber die sind lösbar. Es wird das Unternehmen weitergeben. Also es kann auch hier ein zu viel an Kommunikation durchaus gefährlich sein. Deshalb, da sind wir völlig einer Meinung, je größer die Sache ist, desto sinnvoller wird es hier sein, einen professionellen Kommunikator mit einzuschalten, der da ganz nuanciert sagt, das bringen wir nach außen, das bringen wir nicht nach außen, das kommunizieren wir nach innen aber in Wahrheit nur mit den Betroffenen. Ich würde auch nicht eine Belegschaftsversammlung allzu früh vor der Insolvenz machen, weil das bei den Teilen, die eh am Unternehmen weiter bleiben sollen, beim Unternehmen, eher zur Verunsicherung führt, aus unserer Erfahrung.
Es gibt jetzt zwei Themen, die mit dem stark in Verbindung stehen. Das ist einerseits, du hast es schon erwähnt, das Kontrollthema. Man will vielleicht nicht ganz die Kontrolle abgeben. Und das zweite ist das Thema Image. Ja. Wie schaut es denn jetzt mit diesen beiden Themen bei einem Sanierungsverfahren mit und ohne Eigenverwaltung aus? Was würdet ihr da raten, wenn jemand Bedenken in die eine oder andere
Richtung? Ja, ich glaube, wir haben eigentlich die Antwort schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich möchte es noch mal klarer sagen. Natürlich ist trotz unserer problematischen Scheiterungskultur oder Scheiterkultur, die es eigentlich nicht richtig gibt, immer noch das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung jenes, wo der Rufverlust am geringsten ist. Der Kontrollverlust, das ist mehr Psychologie. Da ist de facto nicht sehr viel Unterschied. Ich sag's noch einmal. Also es wird auch ein Masseverwalter, und der heißt halt Masseverwalter, ne? Das ist schon eine andere Stigmatisierung. Es wird auch ein Masseverwalter sich nicht ins Büro des Geschäftsführers setzen und sagen, so, jetzt mache ich das Tagesgeschäft. Das wird auch hier nicht passieren. Aber es ist natürlich eine völlig andere Optik, wenn es heißt, der Vorstand oder die Geschäftsführung ist nach wie vor handlungsfähig und muss nur bei wichtigen Dingen, und dazu wird uns der Michi Heiberg da noch Näheres sagen, er muss halt fragen gehen, sozusagen. Aber in Praxis läuft es nicht sehr unterschiedlich ab. Ja, diese Sache des Tagesgeschäftes.
Jetzt haben wir gesprochen über die Unternehmer, die Unternehmerinnen, den Vorstand, die Belegschaft. Wie schaut es denn jetzt mit den Gläubigern, mit den Lieferanten aus? Worauf muss ich mich in dieser Position einstellen, wenn ein Unternehmen so ein Sanierungsverfahren beantragt?
Ja, ich meine, solange es noch nicht beantragt ist, werde ich es eh noch nicht wissen. Aber wenn es dann soweit kommt, natürlich, wenn jetzt laufende Verträge anhängig sind, will ich als Lieferant natürlich schnellstmöglich wissen, geht's weiter, soll ich weiter erfüllen, soll ich weiter liefern oder stehe ich morgen mit meinem Lastwagen an der Laderampe und die Türen bleiben zu. Also insofern wird man hier relativ rasch natürlich eine Klärung herbeiführen wollen und auch müssen. Es gibt in der Insolvenzordnung diesen berühmten Paragraph 21, der es einfach grundsätzlich ermöglicht, dass laufende Verträge, die beiderseits noch nicht zur Gänze erfüllt sind, ja meistens auf den wirklich mit Tageswirksamkeit sozusagen aufgelöst werden. Und also das ist ein Recht, das übt in den sonstigen Fällen, also beim Konkursverfahren und beim Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung immer der Insolvenzverwalter autonom aus. Beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung liegt diese Kompetenz grundsätzlich einmal beim Unternehmen selbst, aber auch nicht immer.
Jetzt habt ihr mir vorab schon erzählt, dass es manchmal auch zu so ein bisschen einem Zuständigkeitswirrwarr kommen kann. Wie sieht denn dieser ganze Vorgang bürokratisch aus? Wir haben schon gehört, es sind sehr viele Sachen damit verbunden.
Genau, also richtig, also das ist tatsächlich, also diese Frage, ob ein Vertragsverhältnis aufrecht bleibt oder nicht, ist wirklich kaskadenartig zu unterscheiden. Beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung ist einmal vielleicht trotzdem grundsätzlich wichtig, die primäre Entscheidungskompetenz liegt da schon beim Unternehmen, also nicht beim Insolvenzverwalter oder sonst irgendjemandem, sondern grundsätzlich entscheidet zunächst einmal das Unternehmen. Dann muss man ganz am Anfang einmal unterscheiden, ist es jetzt ein Geschäft, das sozusagen zum gewöhnlichen Unternehmensbetrieb gehört. Wenn das nicht der Fall ist, brauche ich für jede Entscheidung gleich einmal die Zustimmung des Sanierungsverwalters. Gehört es schon zum gewöhnlichen Unternehmensbetrieb, kann das Unternehmen autonom entscheiden, ein Vertragsverhältnis aufrechtzuerhalten. Möchte es hingegen das Vertragsverhältnis gemäß § 21 auflösen, braucht es dazu wiederum die Zustimmung des Sanierungsverwalters. Komplizierter wird es dann noch, wenn wir irgendwo die Wertgrenze von 100.000 Euro übersteigen. Da sieht die Insolvenzordnung dann sogar vor, dass noch zusätzlich das Insolvenzgericht damit zu befassen ist. Da wird es dann insofern kompliziert. Ich habe auch wieder, also was die Entscheidungskompetenz angeht, ist es gleich. Also bei Vertragseintritt brauche ich keine Zustimmung des Insolvenzverwalters, bei Vertragsauflösung schon. Ich muss das dann aber, bevor die Entscheidung getroffen wird, im Vorfeld, und zwar mindestens 8 Tage im Vorfeld, dem Insolvenzgericht mitteilen. Das aber schon mit der Äußerung des Gläubigerausschusses. Das heißt, der Gläubigerausschuss ist auch vorher noch zu befassen. Und dann kommt noch hinzu, dass unabhängig davon, ob der Insolvenzverwalter sich in die Entscheidung inhaltlich einmischen darf, also ob es von seiner Zustimmung abhängig ist oder nicht, diese Mitteilung ans Insolvenzgericht auf jeden Fall durch den Sanierungsverwalter zu erfolgen hat. Sprich, zunächst frage ich einmal das Unternehmen, das entscheidet, Vertrag wird fortgeführt, ja oder nein. Dann ist in zweiter Instanz in Wahrheit dann schon der Sanierungsverwalter anzugehen. Der kann sich dann in die Entscheidung einbringen. Also entweder, also wenn es um die Vertragsauflösung geht, seine Zustimmung erteilen oder eben nicht. Muss aber auf jeden Fall dann auch dem Gläubigerausschuss zur Äußerung vorliegen. Dann dem Insolvenzgericht. Das Ganze 8 Tage vorher. Und das Insolvenzgericht kann dann auch noch, wenn es da irgendwo anderer Meinung ist, auch Maßnahmen ergreifen.
Es klingt nach sehr vielen Schritten. Gut, dass es Expertinnen und Experten gibt, die da unterstützen auch dabei.
Grundsätzlich muss man wirklich raten, in so einem Verfahren stets immer den Sanierungsverwalter und auch das Unternehmen zugleich anzusprechen, wenn man selbst Lieferant ist. Einfach, das hat auch insofern praktische Gründe, gerade bei, also wir haben es jetzt auch bei den größeren Unternehmen jetzt in der näheren Vergangenheit gesehen, da liegen Entscheidungskompetenzen aufgrund der Größe des Unternehmens für gewisse Dinge dann irgendwo 2, 3 Etagen unter der Führungsebene. Die Leute sind aber noch nicht auf diese Situation eingestellt. Sie wissen, jeder Schritt wird mit Argusaugen beobachtet und passiert wo ein Fehler, zeigt natürlich gleich jeder Finger dorthin. Jetzt besteht eine gewisse Hemmung, Entscheidungen zu treffen, und dann hängt man sozusagen als Lieferant in der Luft, weiß nicht, passiert jetzt was oder passiert nichts, bis das irgendwann man vielleicht doch den Sanierungsverwalter mal dazu bringen kann, dass der sagt, so, jetzt trefft's diese Entscheidung, damit wir hier weiterkommen. Letzten Endes, es gibt dann schon auch die Möglichkeit, gerichtlich eine Frist zu setzen oder setzen zu lassen, aber das ist natürlich auch immer mit Zeitverlust verbunden, muss man sagen.
In Praxis, darf ich vielleicht eines sagen, funktioniert das Ganze nur dann, wenn ein Sanierungsverwalter hier ist, der einen entsprechenden Draht zur Unternehmensleitung herstellt. Das heißt, die machen einen Plan, das Bauvorhaben führen wir weiter, den Auftrag führen wir weiter, den führen wir nicht weiter. Dann gehe ich meistens am selben Tag in den Gläubigerausschuss mit dem Gericht gleichzeitig, spare mir die 8-Tages-Frist, in dem das Gericht dem nicht entgegentritt, weil sonst geht sich das alles nicht aus, und es passiert eines, dass auch die Kunden oder Lieferanten sagen, Moment einmal, wenn es hier da 14 Tage braucht, ja eh. Ne? Also alles richtig dargestellt, aber es ist, glaube ich, hier wesentlich, dass man Nicht nur bei den Gläubigerschützern, nicht nur beim Gericht, sondern auch bei den Beratern und auch bei den Verwaltern Profis hat, die miteinander reden, die kooperieren, wie heißt es so schön in Österreich, durchs Reden kommen die Leute zusammen, die einander kennen, die einander auch vertrauen, Handschlagqualität, weil sonst, wenn man die Kaskade, so wie es der Gesetzgeber, und das war sehr gut, wie der Michi Heiberg das dargestellt hat, durchspielen muss jetzt mal, ganz ehrlich, dann ist der Patient tot.
Jetzt würde es mich interessieren, habt ihr in der Praxis dann auch Fälle, wo man noch so entgegensteuern kann, dass es zu gar keinem Sanierungsverfahren kommt, oder ist das eher unüblich?
Ja, diese Fälle gibt's. Generell, und das Stichwort ist heute noch nicht gefallen, der sogenannte außergerichtliche Ausgleich, der zwei Knackpunkte hat. Erstens, es muss eine überschaubare Gläubigerschar sein. Wenn das 1000 Leute sind, mit denen ich koordinieren muss im Vorfeld, funktioniert das nicht, denn ich brauche hier Einstimmigkeit. Ich kann hier niemanden überstimmen, außergerichtlich. Das Zweite ist, dass ich neben der überschaubaren Gläubiger, ich darf eben, wie gesagt, aufgrund der Einstimmigkeit keinen Ausgleichsstörer haben. Und das ist die Gefahr bei außergerichtlichen Bemühungen gewesen, sage ich, beim außergerichtlichen Ausgleich gewesen, erkläre ich auch gleich warum. Wenn es da einen Störer gibt, der sagt, ich mache das nur, wenn es mir 100% gibt, dann scheitert das. Und da haben wir eben eine neue Verfahrensordnung gekriegt, die Restrukturierungsordnung, die sogenannte REO. Das ist bei KTM nämlich gespielt worden, bei der Bira Mobility AG. Da hat man wirklich ein solches Restrukturierungsverfahren genommen, wo man entgegenstehende Gläubiger auch, obwohl es kein echtes Insolvenzverfahren ist, überstimmen konnte, obwohl die dann einstimmig einer Stundung zugestimmt haben. Also die Möglichkeit gibt's. Und das Dritte ist Restrukturierungsvereinbarung. Aber da erzählst uns du vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, zur Restrukturierungsvereinbarung, das ist, wie der Kollege schon angeschnitten hat, im Grunde sozusagen ein außergerichtlicher Vertrag. Es müssen, wie gesagt, alle zustimmen. Da gibt es auch gewisse, sozusagen einen Usus, das sind diese Restrukturierungsregeln, an die man sich normalerweise hält. Betroffen sind davon meistens Banken oder die Großlieferanten. Also wenn man dann wirklich anfängt, da irgendwo die kleinen Gläubiger mit hineinzuziehen in diese Sache, dann ist ein Scheitern quasi schon vorausgesagt. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt 2, 3 finanzierende Banken habe, wo meine Kredite irgendwo fällig wären, dass ich dann mit denen aushandle, sozusagen, dass wir gewisse Stundungen oder vielleicht auch sogar eine Forderungsreduktion erreichen, einfach um den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten. Wichtig ist natürlich immer, dass die Banken da irgendwo immer im Gleichschritt sozusagen behandelt werden, dass man völlige Transparenz hier walten lässt, damit sozusagen nicht mit dem einen, dass dann von diesen betroffenen Gläubigern keiner besser gestellt wird als der andere. Aber das hat sich schon in der Praxis durchaus bewährt. Einerseits hat es natürlich auch den Vorteil, das kann ich im stillen Kämmerchen machen. Das wird nicht in irgendeiner Ediktsdatei publiziert und steht am nächsten Tag in jeder Zeitung, sondern da kann ich mich mit meinen 2, 3 Banken zusammensetzen. Dann verhandelt man das aus, unterschreibt und dann wird das umgesetzt.
Das heißt, das ist meistens mit Gesellschaftern und Geldgebern. Und alle anderen Gläubiger, das ist der Idealfall, erfahren davon gar nichts. Die kriegen 100% ihres Geldes und man macht die Restrukturierungsvereinbarung, indem man einfach die Finanzierung, und das sind halt in erster Linie doch Banken, auf eine neue Beine stellt, unter Umständen neue Sicherheiten auch gibt und das sogenannte, um es auch neudeutsch zu sagen, Fresh Money, wenn ich zusätzlich Liquidität brauche, die dem Unternehmen zuführe, mit dem großen Vorteil, auch das hat der Michael Heiberg erwähnt, dass ich hier völlig unerkannt von der Öffentlichkeit das mache und das Unternehmen auf diese Art wieder flott wird. Das ganz Wesentliche, auch dieses Stichwort hat Heiberg genannt, ich möchte es nur mehr erwähnen, auch hier grundsätzlich die Einstimmigkeit. Ich habe zwar nach der neuen Restrukturierungsordnung die Möglichkeit, einen widerstrebenden Finanzgläubiger hineinzuzwingen mit gerichtlicher Zustimmung. Das ist ein interessanter Weg. Aber grundsätzlich brauche ich bei der Restrukturierungsvereinbarung die Einigkeit.
Die Frage zum Schluss.
Jetzt habe ich abschließend noch die Frage, wenn ihr jetzt 3 Tipps geben müsstet an Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor dieser schwierigen Entscheidung stehen, wie sie im Fall einer Insolvenz vorgehen. Welche wären das?
Also der allerwichtigste Tipp ist eigentlich, kann immer nur sein, frühestmöglich zu kommen. Also wenn sich eine Krise abzeichnet, ist jeder verlorene Woche, jeder verlorene Monat führt immer mehr in die Richtung, dass eine Sanierung oder Restrukturierung einfach nicht mehr möglich ist. Wenn man die Zeichen der Zeit schnell erkennt, sich schnell Beratung sucht, schnell auch, also nicht bloß jetzt rechtliche Beratung, sondern auch finanzielle Beratung, eine Vorbestehensprognose aufstellt und so weiter, dann muss man sagen, besteht im Regelfall doch recht gute Aussichten, dass eine Sanierung funktionieren wird. Wenn es natürlich jetzt schon 11:55 ist und nicht einmal mehr irgendwo die laufenden Dienstnehmer oder Dienstgeberbeiträge zur Krankenkasse bezahlt werden können, naja, dann wird es eher schwierig werden.
Und da darf ich vielleicht eines sagen, völlig richtig. Ich verwende da immer das Bild oder die Metapher, es ist wie beim Zahnarzt, man geht erst, wenn es schon so weh tut und eigentlich 5 Minuten zu spät ist. Und da kann man eigentlich allen nur wirklich raten, wenn es Probleme gibt, möglichst bald sich beraten zu lassen, weil da kann man noch viel retten, da hat man noch eine volle Palette an Möglichkeiten. Und eines, das haben wir heute noch nie erwähnt, man darf auch nicht übersehen, ich muss mich sehr bald schon bei den ersten Krisensymptomen, wenn man ein wesentlicher Kunde ausfällt, eigentlich überlegen, ist das Unternehmen noch fortbestandsfähig? Muss eine Fortbestehensprognose machen? Wenn ich es nicht tue, gerate ich nämlich als Unternehmer, als Vorstand, als Geschäftsführer in eine Haftung. Aber das Haftungsthema haben wir jetzt absichtlich noch ein bisschen ausgeklammert, aber auch hier ist die Rechtzeitigkeit ganz, ganz wichtig. Dann kann man noch was retten, so wie man den Zahn vielleicht noch retten kann. Ist es halt unsere Erfahrung, dass die Leute meistens viel zu spät kommen und dann eigentlich auch ein Sanierungsverfahren mit der Eigenverwaltung gar nicht mehr offen steht, sondern man sich nur überlegen muss, ist das jetzt ein Konkurs oder kann man wenigstens noch versuchen, dort einen Sanierungsplan anzubieten? Das ist vielleicht der erste Tipp. Der zweite Tipp haben wir eigentlich auch schon ein bisschen gehabt, aber das noch einmal. Die Kommunikation, die Krisenkommunikation ist eine ganz, ganz wesentliche Transparenz gegenüber den Leuten, die ich zwingend brauche im Vorbereitungsstadium, nämlich das sind die Finanzgläubiger, die Banken im Regelfall, die Gesellschafter, Belegschaft, wenn ich Einschnitte brauche, ja, aber ansonsten die Belegschaft lieber zeitnahe zu einer Insolvenz informieren, damit die Leute nicht eines davonlaufen und sagen, mein Gott, da geht's eh. Da haben wir gehört, oh Gott, da kommt der Mann mit dem schwarzen Anzug, klingt nach Bestatter, wir gehen. Nein, aber da müssen wir wirklich vorsichtig sein und auch etwas sehr wesentlich eben in der Kommunikation, dass man eben versucht mit den Stakeholdern, heißt das, das ist jetzt kein Steak zum Essen, sondern jenen, die die wesentlichen Strippenzieher sind, also mit den wesentlichen Leuten zu sprechen, aber ansonsten zu versuchen, dass das nicht publik wird, dass es nicht dreimal in der Zeitung schon steht, der wird demnächst den Bach runtergehen, weil dann ist von der Psychologie der Krise her schon vieles falsch gemacht worden. Also die Kommunikation, die der Kollege Heiberg, glaube ich, auch schon sehr deutlich geschildert hat, ist da sehr was Wesentliches. Man darf eins nicht vergessen, wenn man immer mal in den Zeitungen steht mit Bad News, dann fällt auch das Rating, dann passiert es auch, dass Kreditversicherungen reagieren und so weiter. Und das kann einen Dominoeffekt auslösen, der schlimm ist. Aber das Allerwichtigste ist, bitte rechtzeitig beginnen, nicht nur beim Anwalt, auch beim Wirtschaftstreuhänder, beim Steuerberater und wenn man entsprechende Größe hat und Bedeutung hat, auch mit einem Krisenkommunikator.
Wobei man bei all dieser Diskretion natürlich auch nicht übersehen darf, dass man gerade als also in der Unternehmensleitung, als Geschäftsführer natürlich gewisse Haftungsrisiken im Auge behalten muss, weil ich kann einen Lieferanten, einen Kunden auch nicht sehenden Auges einfach ins offene Messer laufen lassen. Da bin ich selbst dann, also als Person, auch wenn ich jetzt da wird dann einfach die Geschäftsführerhaftung schlagend, beziehungsweise teilweise sogar einfach noch ganz allgemein im Zivilrecht eine Haftung schlagend.
Das Einfach-Machen-Motto.
Ihr dürft zum Abschluss, ich habe es euch vorhin schon angekündigt, aus unseren Einfach-Machen-Karten ziehen. Bitteschön. So, was habt ihr denn gezogen?
Kompliment machen.
Okay, ich glaube, ich weiß schon, an wen du ein Kompliment machen wirst. Es ist deine Aufgabe, dass du vielleicht aus dem privaten Umfeld jemanden oder aus dem beruflichen Umfeld ein Kompliment machst. Was hast du gezogen, Thomas?
Bewegung machen.
Das ist, glaube ich, selbsterklärend.
Naja, ich nehme mal an, das ist körperlicher Art und ich muss ganz ehrlich sagen, mein bester Stressabbau sind Bergläufe. Mhm. Und ich plane auch am nächsten Wochenende schon wieder 3-mal meinen Hausberg, sind 700 Höhenmeter, hinaufzulaufen. Werden wir sehen, ob ich es überlebe.
Da freuen wir uns dann schon auf Fotos und Videos von euren
Komplimente
Aufgaben.
Komplimente zu machen, wird mir ganz leicht fallen.
Sehr gut.
Michael ist ein Charmeur.
Und Bewegung machen wird auch leicht fallen. Also genau. Ja, super. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für diese spannenden Einblicke. Danke, dass ihr euer Expertenwissen mit uns geteilt habt. Ich glaube, da war einiges Spannendes auch für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen herzlichen Dank. War ein toller Termin und alles Gute ebenfalls.
Dankeschön.